Guten Morgen. Ich wurde darum gebeten, mich kurz vorzustellen. Ich versuche das. Ich bin David. Ich bin verheiratet mit Larissa. Ich bin Jahrgang 82 bzw. 2010. Biologisch und geistlich. Wir haben 2 bzw. 3 Kinder. Also Kind Nummer 3 kommt im September, so Gott will. Ja, und ich bin seit Freitag hier. Ich bin sehr dankbar, bei euch hier so herzlich aufgenommen zu sein. Wirklich auf allen Ebenen. Vielen, vielen Dank euch auch für dieses Wochenende. Und eine Bitte hätte ich noch. Ist gut, dass ihr den Arzt gleich neben die Tür setzt. Das ist fürsorglich. Wenn wir noch ein bisschen Luft zwischendurch reinlassen können, ohne dass jemand arg friert, dann halte ich bis zum Schluss der Predigt durch. Ich bin ganz zuversichtlich. Dankeschön. Ihr Lieben, aber lasst uns zum Wichtigen heute kommen, nämlich zu Gottes Wort. Und Gottes Wort stellt uns heute Morgen die Frage: Worauf setzt du, worauf setze ich mein erstes und letztes Vertrauen? Das ist eine Permanentfrage, die wir hoffentlich nicht jeden Tag anders beantworten, aber mit der wir uns jeden Tag prüfen müssen. Und die Galater und der Anlass für Paulus' Brief an die Galater ist eine ernste Mahnung dafür. Wir brauchen das, weil wir uns immer wieder ablenken lassen. Und manchmal sind Ablenkungen wunderschön fromm bekleidet. Manchmal sind sie eindeutig anders gekleidet. Aber bei den Galatern schien es, vor allem in ihren Augen, bis zu Paulus' Brief, davon können wir ausgehen, dass sie jetzt erst richtig fromm wurden. Und Paulus zeigt ihnen auf: Nein, ihr seid auf einem schlimmen Irrweg, auf einem verdammten Irrweg. Und hier stimmt dieses Wort. Tatsächlich hatten sie sich aber einreden lassen, haben sie sich überzeugen lassen bis dahin, dass das, was an Frömmigkeit noch fehlte bisher, oder wir würden vielleicht heute auch sagen, was an Bibeltreue, an letzter Konsequenz, an Entschlossenheit noch gefehlt hat, das hatten sie jetzt hinzugefügt. Und Paulus hielt ihnen den Spiegel vor und sagte: Falsch, falsch. Das sieht vielleicht ganz besonders fromm aus. Das fühlt sich vielleicht auch so an oder ganz besonders bibeltreu. Aber ist es nicht? Ihr verleugnet letztlich den, der euch erlöst, mit dem, was ihr hier gerade macht. Und wir erfahren ja nichts von der direkten Reaktion der Galater. Also wir haben nicht das Antwortschreiben der Galater in der Bibel. Von daher ist es auch für uns nicht wirklich entscheidend, sonst wäre es vorhanden. Wir können uns vorstellen, wenn wir dafür auch nicht allzu viel Zeit verwenden wollen, aber wir können uns vorstellen, wie geschockt die Geschwister dort gewesen sein müssen. Wie war die Situation? Und dann wollen wir gleich in unseren Text einsteigen. Wie war erstmal die Situation? Die Galater waren eine Gemeinde, die vor allem von Heidenchristen, also von Christen aus nicht-jüdischem Hintergrund bestand. Leute, die aus einem heidnischen Hintergrund kamen, aus einem weltlichen Hintergrund kamen, die kamen aus der Welt. Und sie haben das Evangelium gehört, sie haben es angenommen. Paulus berichtet sehr ausführlich davon. Es sah richtig gut bei ihnen aus, als sie das Evangelium hörten und annahmen. Es sah aus einer richtig guten Entwicklung. Und dann erfährt Paulus, dass zwischenzeitlich judaistische Irrlehrer gekommen waren, Lehrer der Gesetzlichkeit, die ihnen erzählten: Ja, ihr, guck mal, ihr seid nun mal Heiden. Und wir als Juden haben euch zu sagen, was euch noch fehlt. Ja, Jesus ist gut, ist ein guter Anfang, aber es fehlt euch noch das Und. Jesus ist okay, nur das Jesus Und fehlt euch noch. Und dazu braucht ihr, schauen wir uns gleich an, was sie scheinbar dazu brauchten. Und so können wir tatsächlich annehmen, dass sie erstmal dachten, sie würden jetzt vollkommener gemacht. Ja, das Wichtigste haben wir gehört, Jesus. Und jetzt brauchen wir noch, zum Glück gibt es noch diese zusätzlichen Lehrer, neben dem Paulus, und neben seiner Botschaft. Und jetzt erfahren wir, was wir noch oben drauflegen müssen. Was wir zusätzlich noch tun müssen. Und das war die große Falle. Das war die ganz große Falle. Und Paulus ringt in diesem Brief letztlich 5 Kapitel. 5 von 6 Kapiteln ringt er um die Galater. Und zeigt ihn auf, das ist jetzt gleich unser Text, Verse 6 bis 10 im ersten Kapitel, dass sie das Evangelium verlassen haben. Also das, worauf sie erstes und letztes Vertrauen setzen, ist nicht mehr das Evangelium, von Jesus Christus. Und dann zeigt ihn auf, immer wieder. Was ist die Quelle des Evangeliums? Das ist Galater 2. Wie hat er das Evangelium empfangen? Wie hat er es auch verteidigt? Und er macht dann weiter und zeigt auf, vom Alten Testament her, von der Bekehrungserfahrung der Galater, immer wieder, was ist Wahrheit, was ist Lüge? Was ist der gute Weg, was ist der Irrweg? Immer wieder stellt das gegenüber. Und er zeigt immer wieder auf, Gott möchte, dass ihr frei seid. Er warnt vor einem Missbrauch der Freiheit fürs Fleisch. Aber immer wieder mit historischen Beispielen aus dem Alten Testament, mit Bildern, also mit Vergleichen, Gott möchte, dass ihr tatsächlich frei seid. Und was macht ihr? Ihr bettelt darum, neu in Ketten gelegt zu werden durch das Gesetz. Ihr wollt wieder selbst versklavt werden, aber Gott möchte etwas anderes für euch. Er möchte, dass ihr Freiheit habt und Verantwortung tragt. Er macht klar, gesetzlicher Glaube ist ein Kleinkinderglaube. Gesetzlicher Glaube ist ein Glaube mit einer Abhackliste. Habe ich alles getan und habe ich alles nicht getan, was verboten ist? Das ist der Kleinkindermodus. So wie wir unseren kleinen Kindern viele Regeln vorgeben. Das darfst du nicht. Und jetzt setz dich dahin, jetzt wasch dir die Hände. So ungefähr ist das Gesetz. Und das macht dir klar. Gott möchte, dass ihr erwachsen seid. Er hat euch berufen dazu, zur Reife. Dass ihr als geistlich Erwachsene abwägt und nicht mehr mit Abhacklisten arbeitet. Sagt, oh, das ist verboten und das ist erlaubt, sondern er gibt euch einen Geist. Und ihr müsst selber Entscheidungen treffen, was in Gottes Sinne ist. Ihr müsst es an seinem Wort prüfen. Ihr müsst euch vom Heiligen Geist führen lassen. Das möchte er. Und nochmal, aber ihr geht zurück in ein Kleinkinderstadium der Geistlichkeit. Und das möchte er nicht mehr. Also er ringt so sehr um sie. Und Paulus ist dabei nicht mit Samthandschuhen ausgestattet. Wir merken einerseits, wie liebevoll er ist. Er ist ihnen nicht feindlich gesonnen. Aber wir merken auch, wie er mit aller Kraft um sie ringt, mit seinen Argumenten, die wirklich durchschüttelt und in die Haare rauft. Hätte ich Glück gehabt, ne? Aber durchschütteln hat er bei mir auch hingekriegt. Sie wirklich gewinnen will, aufwecken will. Sagt, was ist nur los? Er fragt später, habe ich denn vergeblich um euch gearbeitet? Also fragt letztlich, seid ihr doch Scheinheilige? Aber negiert es gleich. Also sagt, nee, seid ihr nicht. Aber manchmal könnte ich es glauben. Das zeigt ihn letztlich. Wie kann es sein? Wie kann es bei euch sein? War das wirklich echt? Ja, ich glaube schon. Ich bin überzeugt, ihr seid echt. Ihr seid keine Scheinheiligen, sondern ihr seid Heilige. Aber ich mache mir solche Sorgen um euch. Und auch das ist eine ganz große Lektion. Und das jetzt noch einmal zum Abschluss, bevor wir jetzt in unseren Text einsteigen. Es ist eine große Verantwortung für uns, umeinander zu ringen und nicht im Sinne von dem Wunsch nach Harmonie und dem Vermeiden von Diskussionen. Wenn jemand wirklich den Boden des Evangeliums verlässt, dann erst recht, wenn er dem etwas hinzufügt zum Heil, dass wir um die Geschwister ringen und das hoffentlich auch um uns gerungen wird, wenn wir auf solch einen Irrweg geraten. Und dass es liebevoll ist, aber dass es auch beherzt ist. Denn wenn wir jemanden lieb haben, dann sagen wir, naja, ich wollte dir nur mein Argument sagen, dann lauf halt ins Verderben, wenn du lieber willst. Ja, natürlich, jeder muss selber zur Erkenntnis kommen, jeder muss selber Entscheidungen treffen, jeder trägt selber die Verantwortung vor Gott, das macht die Bibel klar. Und das macht auch der Galaterbrief nochmal sehr klar. Aber es ist lieblos, wenn wir unseren Bruder oder unsere Schwester einfach aufgeben, weil wir halt keine hitzigen Diskussionen mögen, weil wir keine Disharmonien haben wollen. Das wär wirklich lieblos. Und Paulus ist ein starkes Beispiel dafür. Er hat voller Liebe, aber auch sowas von zupackend. Und er redet so einen Klartext. Und das ist eine Mischung, die wirklich vorbildlich für uns sein soll. Wir sollen sanftmütig sein und demütig sein, aber wir sollen den Bruder und die Schwester nicht ins Verderben laufen lassen, so wir noch etwas zu beitragen können, dass das nicht geschieht. Sofern wir noch um unser nächstes Mal kämpfen können, sollen wir es machen. Denn das eben ist auch Gemeinde, ein ganz wichtiger Aspekt von Gemeinde. Christen ohne Gemeinde sind in riesengroßer Not. Aber wer Gemeinde hat und versteht, was Gemeinde ist, der freut sich auch, wenn er von seinem Bruder oder seiner Schwester überführt wird und zurechtgebracht wird. Und auch wenn wir Unangenehmes hören, wenn wir merken, ist der Nächste will mich gewinnen. Der will mich nicht verurteilen, der will mich jetzt nicht richten, sondern er will mich gewinnen. Und darin sehen wir brüderliche Liebe. Das ist dann Galater 6, Vers 10. Wir sollen alle Zeit Gutes tun an allen, aber zuerst an den Hausgenossen des Glaubens, zuerst an den Geschwistern. Und das gehört zur Gemeinde dazu, dass wir den anderen eben nicht in die Irre laufen lassen, weil wir ihn lieb haben. Paulus schreibt, Galater 1, 6 bis 10, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, ich sage es auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Untersuche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings dem Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Himmlischer Vater, bitte leite uns im Namen deines Sohnes durch deinen Geist in Weisheit und lass uns verstehen, was du durch den Apostel hier sagst. Bitte sprich in unser Leben hinein und ermutige uns und korrigiere uns und bring uns zurecht, dass wir in Liebe füreinander einstehen, um deiner Wahrheit willen, dass wir deine Wahrheit verteidigen, einander schützen, zurechtbringen, dass wir aufeinander Acht haben und so diese Liebe leben, die wir leben sollen als Personalausweis eines Christen, als Identitätsnachweis eines Christen. Liebe ist Zeichen dessen, dass wir Geschwister sind. Und bitte hilf uns dabei und gib uns auch den Mut, diese Liebe wirklich zu praktizieren, wenn es unbequem und ungemütlich ist. Und Herr, bitte hilf, dass wir in einer Weise aufeinander Acht haben, wo wir einander nicht überwachen oder kontrollieren, sondern einander nachgehen, dem anderen Freiheit lassen, aber wirklich aufeinander aufpassen. Und stärke hier die Gemeinde in der Fürsorge füreinander und stärke uns alle in deiner Wahrheit, dass wir ganz deutlich haben, was dein Evangelium ist, wie wertvoll es ist und auch, was es nicht ist. Herr, bitte erbarm dich über uns und schenke Weisheit und Mut, dein Evangelium zu verteidigen und daran festzuhalten. Amen. Titel dieser Predigt ist kein anderes Evangelium. Ganz klar, kein anderes Evangelium. Echte Rettung oder nicht? Das ist hier die Frage. Wenn wir uns das Ganze in 4 Punkten anschauen, und manchmal hilft es ja, wenn man so eine Struktur schon kennt, dann kann man manchmal besser zuhören, deshalb sage ich sie euch. Der erste Punkt ist der Vers 6, Absolutheit. Ganz einfach, Absolutheit. Vers 7, Herkunft. Vers 8 und 9 ist der dritte Punkt, Autorität. Und der vierte und letzte Punkt ist Vers 10, Ausrichtung. Ich habe es ja ganz knapp gehalten mit unseren Unterpunkten. Schauen wir uns zuerst die Frage von Absolutheit an. Ich habe es eben schon erklärt, die Galater waren lehrmäßig arg verwirrt worden und haben sich verwirren lassen. Da müssen wir uns schon mal klar machen, gehören immer zwei zu. Zwei Seiten. Er prangert später sehr ihr Lehrer der Gesetzlichkeit an. Und das ist auch richtig so. Die tragen eine große Verantwortung. Aber die Galater sind halt auch nicht nur einfach Opfer. Sie haben diesem anderen Evangelium, obwohl sie das echte Evangelium hatten, haben sie dem anderen, dem falschen Evangelium, Glauben geschenkt. Also einfach Opfer-Täter-Verteilung funktioniert nicht. Und das ist immer so bei Verführung und Verwirrung. Es gibt ihr Lehrer, die eine besondere Verantwortung tragen, aber es gibt auch diejenigen, die das Evangelium kennen, die Bibel kennen und trotzdem den ihr Lehrern glauben. Die sind auch schlecht mit ihrer Verantwortung umgegangen. Und so ist es hier bei den Galatern auch. Wie beurteilt Paulus, geleitet vom Geist Gottes, diese lehrmäßige Verwirrung? Er macht klar, das ist eine Abkehr von Gott selbst. Also ihr seid jetzt auf einem Weg, der führt wirklich vom lebendigen Gott weg, der führt von Christus weg. Er sagt ihnen hier nicht, dass sie abgefallen sind. Aber sie sind auf einem ganz gefährlichen Weg. Weg von Errettung, weg von Erlösung. Und wir dürfen uns sicher sein, nochmal, er geht nicht davon aus, dass es eine endgültige Abkehr ist, dass es ein Abgefallensein ist, denn sonst würde er gar nicht so argumentativ um sie kämpfen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch abfallen kann, dann würde es sich hier nicht mehr lohnen, um sie zu kämpfen. Wenn sie abgefallen sind, sind sie abgefallen. Aber er geht davon aus, sie sind auf dem Weg weg durch diese Verwirrung. Und deshalb ruft er sie zurück in großer, großer Sorge und sehr großer Ernsthaftigkeit. Eine ernste und gefährliche Abkehr vom Herrn selbst. Das macht er hier deutlich. Das ist das, was ihr hier gerade praktiziert. Also nicht ihr, sondern ihr Galater. Und da dürfen wir uns natürlich erstmal fragen, wie kommt denn Paulus dazu? Ist das Ganze nicht vielleicht nur ein anderes Lehrverständnis? Ist er vielleicht ein bisschen eingefahren, ein bisschen intolerant, der Paulus? Wir kennen den ganzen Galaterbrief, deshalb wissen wir schon die Antwort. Aber man könnte es ja erstmal vermuten. Und wir denken mal in unsere heutige Situation hinein, in unsere heutige christliche Landschaft, auch die fromme christliche Landschaft. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Galater eben heutzutage zumindest sagen würden, wir haben einfach nur ein anderes Lehrverständnis, sei doch mal tolerant. Glaubst du an Jesus? Wir glauben doch auch an Jesus. Naja, und ein bisschen was anderes noch obendrauf. Was ist das Problem? Du musst ja nicht unserem Lehrverständnis folgen. Ist vielleicht eine bisschen andere Ausrichtung. Ach da, Mensch, wir haben doch viele Traditionen. Das ist halt auch so eine Tradition, so eine jüdisch-christliche. Wir haben so einen judaistischen Einfluss mehr. Das ist so unser Traditionalismus. Du bist vielleicht ein Brüdergemeindler, du bist vielleicht ein Lutheraner, du bist vielleicht ein Calvinist, du bist vielleicht dies, das, jenes. Wir sind halt so judaistisch-christlich. Einfach eine etwas andere Sichtweise. Nein, nein ist es nicht. Vielleicht gäbe es heute auch solche Argumente, könnten wir uns vorstellen, ja. Aber das ist es nicht. Das dürfen wir ganz deutlich sagen, das ist Quatsch. Absoluter Irrtum ist das. Und warum? Schauen wir uns das an. Paulus sagt es hier überdeutlich. Sie haben sich einem anderen Evangelium zugewandt. Sie würden vielleicht sagen, naja, wir verstehen es etwas anders. Aber er sagt, nein, faktische Bewertung. Das ist nicht das Evangelium, was ich euch verkündigt habe. Das ist nicht das Evangelium der Bibel. Es geht hier nicht um irgendwelche Detailfragen. Hatten wir es gestern drüber. Der eine versteht das mit der Entrückung so, der andere versteht das mit der Entrückung so. Wann ist das? Ist das etwas früher, etwas später? Kriegen wir höchstwahrscheinlich nicht aufgelöst, kann man unterschiedliches Verständnis haben. Wie wird ein Gottesdienst durchgeführt? Innerhalb gewisser Grenzen gibt es da Unterschiede, die biblisch absolut gedeckt sind. So, da kann man unterschiedliche Positionen sein, da muss man nicht die anderen bekehren. Es ist auch gut, das eher nicht zu tun. Solange wir auf dem biblischen Boden uns alle bewegen. Alles gut. Aber hier ist etwas anderes. Er sagt, es geht eben nicht um Detailfragen, es geht nicht um eine Tradition oder sonst irgendwas. Das ist kein Evangelium plus X, wie ihr vielleicht meint. Evangelium plus judaistische Ergänzung, sondern ein ganz anderes Evangelium. Das ist nicht mehr das Gleiche. Das ist die Diagnose hier. Und für anderes steht hier Heteros. Und Heteros bedeutet nicht etwas Ähnliches, sondern etwas im Wesen völlig anderes. Wir kennen das aus der Alltagssprache von Heterosexualität. Das heißt, Mann und Frau, es geht um zwei Personen, die beide Menschen sind und in vielen Punkten sich ähnlich sind, aber doch völlig unterschiedlich. Und das ist das, was bei Heteros betont wird, also ganz unterschiedlich. Wenn man drei verschiedene Männer nebeneinander stellt, einen langen, einen kurzen, einen dicken, einen dünnen von mir, oder vier, dann sagt er, die sind nicht Heteros. Das will man nicht sagen. Das sind alles Männer. Welcher Begriff dann richtiger wäre, kommen wir gleich nochmal zu. Da begegnen uns nämlich gleich noch. Aber er meinte, dieses Evangelium ist nicht so ähnlich wie das. Das ist nicht leicht abgeändert. Es ist völlig anderer Art. Und der Inhalt und die Folgen von diesem falschen Evangelium, von diesem anderen Evangelium, sind völlig anderer Art als beim echten Evangelium. Und das zeigt er dann im ganzen Galaterbrief auf. Und wir wollen kurz einen Überblick verschaffen. Denn was beinhaltet dieses falsche Evangelium der Galater? Und dann ist es jetzt besonders gut, wenn wir eine Bibel dabei haben, können wir es nämlich gleich direkt nachschlagen. Das Evangelium, also das Pseudo-Evangelium, müssen wir sagen, das eigentlich Anti-Evangelium der Galater, beinhaltet die Rechtfertigung durch das Gesetz, Galater 5, Vers 4. Da schreibt er nämlich, aus der Verbindung mit Christus seid ihr ausgeschieden, wenn ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen, wenn ihr das wollt. Harte Worte. Was bedeutet Rechtfertigung durch das Gesetz? Dass ich vor Gott gerechtfertigt werde durch meine Werke. Und ihr Lieben, Die große Gefahr ist, wahrscheinlich werden wir oder auch Geschwister in unserer Zeit eher nicht dem jüdischen Gesetz sozusagen auf den Leim gehen. Obwohl es bei uns in der Gegend zum Beispiel eine Bewegung gibt von tatsächlich judaistischen Christen, die nur am Schabbat Gottesdienst feiern, das wäre jetzt, können Sie von mir das machen, das ist wirklich keine Heilsfrage, wo die Männer sich beschneiden lassen, die jüdische Feiertage anfangen zu halten. Es ist richtige Galater-Situation. Gibt es bei uns eine Bewegung in Ostwestfalen-Lippe, also in Nordrhein-Westfalen, im östlichen Nordrhein-Westfalen, genau. Also es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber wir müssen uns klar machen, was ist sozusagen das Pendant, was ist vergleichbar mit dem Gesetz, womit wir heute konfrontiert sind. Alles, von dem wir glauben, dass es uns vor Gott rechtfertigt. Also dass wir gerecht sind vor Gott aufgrund irgendetwas, was wir tun oder nicht tun. Nehmen wir klassische Beispiel. Ich bin Pastor einer Gemeinde und wir haben über 80% unserer Geschwister kommen aus ganz strengen, man muss eher sagen, gesetzlich sektenartigen russlanddeutschen Gemeinden, die es bei uns en masse gibt. Nicht alle russlanddeutschen Gemeinden bei uns sind so, aber es gibt also mehrere 10.000 Geschwister, die in solchen Strukturen stecken und wir sind im gewissen Sinne ein Auffangbecken geworden für Geschwister, die da rauskommen und sich nicht der Welt zuwenden, sondern die biblische Predigt suchen, die biblische Gemeinde suchen. Und ganz viel, was ihnen dort suggeriert wird, ist fast deckungsgleich mit dem judaistischen Gesetz, obwohl sich darauf nicht berufen wird. Du bist ein Christ, wenn du zum Beispiel nicht ins Kino gehst oder wenn du dir keine Filme anguckst, wenn du keine weltliche Musik hörst. Also durch Negation, durch Sachen, die du nicht tust, bist du ein Christ. Aber es ist genauso, wie wenn du dich beschneiden lässt oder wenn du den Schabbat einhältst, trägt das zu deiner Rechtfertigung bei. Man kann auf Kino verzichten, man kann auf bestimmte Musik verzichten, man kann auf Alkohol verzichten, man darf in der Freiheit des Evangeliums weise Entscheidungen treffen, weil man sagt, es tut mir nicht gut um meinem geistlichen Weg, wenn ich das höre oder gucke oder besuche. Da sind wir wirklich frei und sollen verantwortliche Entscheidungen treffen. Aber sobald gesagt wird, du darfst das nicht tun, was nicht biblisch als Sünde benannt ist, wo es kein Gebot gibt, da betreten wir den Boden eines gesetzlichen falschen Evangeliums. Bei uns sind weitere Themen Kleidervorschriften, dass Frauen nach 5 Jahren, nachdem sie aus diesen gesetzlichen Gemeinden raus sind, noch Angst haben, dass andere Frauen aus den alten Gemeinden sie sehen, zu einem Zeitpunkt, wo sie keinen Rock tragen oder kein Kopftuch tragen in ihrem Alltag. Und sie haben es verstandesmäßig begriffen, also es ist angekommen, aber im Herzen haben sie immer noch Furcht. Die denkt jetzt bestimmt, ich bin abgefallen. Ich bin keine echte Christin mehr. Ganz große Menschenfurcht, die dort gezüchtet wird. Und da sehen wir, es ist total aktuell. Es ist total aktuell. Oder wenn ich mir einreden lasse, oder mir selber einrede, das kann man ja auch ganz alleine hinkriegen, falsche Wege, sich schön zu reden, dass wenn ich nicht mehr zum Gottesdienst gehe, dass das notwendig ist für einen echten Christen, in Corona-Zeiten zum Beispiel, um ein gutes Zeugnis zu sein. Das kursiert durchaus in der evangelikalen Landschaft. Gute Christen passen sich so an, also wer wirklich ein aufrechter, bekennender, klarer Christ ist, der feiert auch keine Gottesdienste, wenn es eine Gefahrenlage gibt. Und wenn der Staat darum bittet, dass wir es nicht mehr machen. Und spätestens, wenn in so einen Kontext gestellt wird, nicht alle, die keine Gottesdienste feiern, vertreten diese Linie, das will ich damit nicht sagen, nicht falsch verstehen. Aber sobald das suggeriert wird, da bist du ein richtiger Christ, das musst du noch oben drauflegen. Oder guter Christ sein und Klima retten, das muss zusammen. Wenn du echter Christ bist, dann bist du auch ein Klimaretter. Oder ein echter Christ, der nicht die Armut in Afrika aktiv bekämpft, der kann kein richtiger Christ sein. Alles bekannte Positionen, die wir in der Gegenwart zu hören kriegen. Und spätestens dann, ja, ich kann mich engagieren und als Christ, das hatten wir gestern, ich soll Salz sein, ich soll mich über die Not der Welt erbarmen. So. Aber erstmal sozusagen vor der eigenen Haustür und vor den eigenen Füßen und im eigenen Haushalt vielleicht sogar in der eigenen Nachbarschaft, im eigenen Dorf, da soll ich anfangen. Also es ist gut, das zu tun, aber sobald ich glaube, ich trage irgendetwas zu meinem Heil bei, dann sind wir genau an diesem Punkt des anderen Evangeliums. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Selbst wenn ich völlig richtige Dinge tue, die geistlich gelobt werden, wenn ich meine, dass ich dadurch mir den Himmel verdiene, die Rechtfertigung von Gott irgendwie verdiene, wenn ich in der Gemeinde diene und glaube, dadurch trage ich irgendetwas zu meinem Heil bei, dann bin ich genau hier bei dem anderen Evangelium. Das muss ich mir klar machen. Ja, du sollst in der Gemeinde dienen, das ist Gottes Wille. Und tust mit Freude und Hingabe, aber nicht in dem Glauben, dass du was verdienen kannst, sondern, das haben wir gestern sehr schön gehört vom Bruder Thomas Lange, aus Liebe. Das ist mein Motiv, das soll mein Motiv sein als Christ, um zu dienen und um zu gehorchen, um zu vertrauen. Liebe. Liebe zu meinem Herrn. Dankbarkeit. Das ist es. Sonst haben Werke keinen Wert, wenn ich es nicht aus Liebe und Hingabe und Freude mache. Ich meine, ich muss es ja auch machen, weil Jesus will das und er will halt so harte Dinge von mir. Habe ich vergessen, was er gesagt hat? Wie ist dein Joch? Sanft. Ja, manchmal fühlt es sich trotzdem anders an, aber da müssen wir uns dran erinnern lassen. Und Jesus möchte überhaupt nicht, dass wir etwas für ihn tun, weil wir es ja halt müssen. Und er ist ja unser Herr und dann müssen wir jetzt das tun. Und naja, wenn er es halt will, am besten noch unseren Kindern sagen, wenn sozusagen die unangenehmen Teile der Kindererziehung rankommen, wir ernste Wörter mit unseren Kindern reden müssen. Du, ich muss jetzt so handeln, ich mag das ja selber nicht, aber der Herr will das so. Oh, mein Lieber, dann lass es besser. Dann lass es besser. Ich habe mich selber immer wieder bei sowas ertappt. Naja, das ist schwer und will ich das, aber der Herr will es ja. Stopp, so hat das, was ich tue, überhaupt gar keinen Wert. Tu es aus Liebe. Und, aber erst recht nicht in dem Glauben, du wärst etwas vor Gott durch deine Werke. Vorsicht. Warum sind wir etwas vor Gott? Weil wir gerettet sind durch sein Wirken. Alle Ehre ist bei ihm, ist gar nichts bei uns. Wenn man die sagen, ach, der Herr kann ja froh sein, dass ich mich bekehrt habe, ich bin ja auch ein ganz netter Typ, kann ja schon ein bisschen was mit mir anfangen. Dann sagt, oh, nochmal zurück auf Start, nochmal von vorne. Also, die Rechtfertigung durch das Gesetz, Entschuldigung, wir haben einen kleinen Schlenker gemacht, aber ich denke, das war nötig. Die Rechtfertigung durch das Gesetz ist Teil des, ganz zentraler Teil des falschen Evangeliums. Und Galater 3, Vers 3, die Vollendung im Fleisch. Und da fragt er, beherzt wie ist, seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt im Geist den Anfang gemacht und wollt jetzt im Fleisch den Abschluss machen. Schreibt Menge. Also, weder die Rechtfertigung noch unsere Vollendung. Also, wie kommen wir zum Ziel? Das sagt uns die Bibel ziemlich deutlich. Wir müssen den Galatern da wenigstens zugutehalten, dass der Galaterbrief einer der ersten Briefe des Neuen Testaments ist. Also, sie konnten zumindest nicht auf diesen Schatz der Lehrbriefe zurückgreifen, wie wir das jetzt können. Aber sie glauben, selbst sich zum Ziel zu bringen, selbst vollkommen zu werden durch ihre Werke. Ein grandioser Irrtum, ein grandioser Irrtum. Wir schauen uns gleich nochmal an, was sie letztlich damit aussagen. Dann die Notwendigkeit, Feiertage zu halten. Das ist eine Konsequenz aus diesen ersten beiden Punkten. Das ist Galater 4, Vers 10. Ihr beobachtet ja Tage und Monate, Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich bei euch gearbeitet habe. Also das Überzeugtsein als Christ, dass man bestimmte Tage halten muss. Und ihr Lieben, da müssen wir uns klar machen, es gibt kein Feiertagsgebot für uns Christen. Das ist ganz klar, wir sollen einen Tag in der Woche ruhen. Und es ist wunderschön, wenn wir am Auferstehungstag des Herrn Gottesdienst feiern können und die meisten von uns auch arbeitsfrei haben, die Möglichkeit dazu haben. Das ist aber zwar ein gesetzlicher Ruhetag, ein gesetzlicher Feiertag in dem Sinne, aber kein biblisch vorgeschriebener Feiertag. Wir könnten auch samstags oder montags oder donnerstags genauso richtig Gottesdienst feiern, wenn es irgendwie vorteilhafter wäre für uns als Gemeinde, für euch als Gemeinde. Und es ist gut, wenn wir am Osterfest, also am Auferstehungsfest, richtigerweise die Auferstehung des Herrn gedenken. Aber auch da gibt es keine Feiertagspflicht. Wir können das auch 3 Monate früher oder später dem intensiv gedenken. Das ist nicht falsch. Das nimmt zum einen nicht zu unserem Heil weg und das ist auch überhaupt keine Sünde. Ja, es sind Traditionen und da müssen wir sagen, recht gute Traditionen, wenn wir es recht verstehen und nicht den Osterhasen feiern, sondern die Auferstehung des Herrn. Dann kann es eine gute Tradition sein, ja. Aber nochmal, Vorsicht. Wenn wir uns sagen lassen, wenn wir diese Feiertage nicht feiern, können wir keine Christen sein. Oder auch heutzutage andersrum, wer Weihnachten feiert, kann kein echter Christ sein. Bitte Galaterbrief lesen, bitte. Gott schaut auf unser Herz. Und ein vierter Punkt, auch resultierend aus Rechtfertigung durch das Gesetz und Vollendung im Fleisch, die Notwendigkeit der Beschneidung. Galater 5, Vers 2, das ist der letzte Aspekt. Seht, ich, Paulus, erkläre euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird Christus euch nichts nützen. Was meint er damit? Nicht den Vorgang der Beschneidung, also das kann ja auch aus medizinischen Gründen oder anderen Gründen geschehen, das meint er überhaupt gar nicht, sondern wenn ihr meint, dass das irgendetwas zu eurem Heil beiträgt, euer Heil irgendwie etwas sicherer macht oder irgendetwas in dieser Kategorie, dann tauscht ihr Beschneidung und Vertrauen auf die Beschneidung gegen Christus und Vertrauen auf Christus. Das macht er hier. Also letztlich, was ist dieses falsche Evangelium der Galater? Zusammengefasst, eine Selbstrettung des Menschen aus Werken. Und nochmal, Christus ist ja nicht weggenommen, also ihrer Meinung nach. Christus und obendrauf müssen wir die Feiertage halten, müssen wir uns beschneiden lassen, müssen das Gesetz halten, müssen uns im Fleisch vollenden, müssen uns abrackern weiterhin. Also Jesus ist nicht hinausgestoßen, aber die Botschaft des Evangeliums letztlich und damit ganz praktisch doch Christus. Aber das haben sie noch nicht kapiert, weil sie nicht offensichtlich gesagt haben, ja, Jesus brauchen wir jetzt nicht mehr, wir halten nur noch das Gesetz. Deshalb glauben sie beides zusammen. Das ist sozusagen eine notwendige Ergänzung. Das haben sie sich einreden lassen. Aber was zeigen sie letztlich damit, dass sie dem glauben, selbst wenn sie den Rest des Neuen Testaments ja noch nicht hatten? Sie zeigen, dass sie die Sünde krass unterschätzen. Wenn Sünde so eine kleine Sache ist, dass ich das mit ein bisschen guten Werken abarbeiten könnte, was bräuchten wir dann bitte, Christus? Das ist dann ja auch die Konsequenz. Also, so groß ist die Sünde. Die ist ja nur eine kleine Sünde, wie wir es aus der Werbung kennen. Oh, ich esse 3 Tafeln Schokolade, eine kleine Sünde. Oh, 3 Tafeln sind vielleicht doch eine große Sünde. Ja, unser Verständnis von Sünde wird völlig verschoben. Bei Galatern war es auch völlig verschoben. Nochmal, wenn Sünde so klein ist, so eine kleine Sache vor Gott ist, dann tu ein bisschen was Gutes, dann geh ein bisschen beten und lass dich nochmal beschneiden und pass schön auf, dass du die Feiertage einhältst und dann gibst du Almosen und spendest schön in der Gemeinde und gehst nochmal fasten und schwuppdiwupp ist deine Sünde weg. Hat ja der ganze Opferdienst super funktioniert. Also, krasse Fehleinschätzung letztlich. Wir können davon ausgehen, die Galater haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, naja, Sünde ist so eine kleine Sache, da reichen die paar Werke, da haben die Judaisten schon recht. So nüchtern waren sie sicher nicht, aber das ist letztlich die Aussage, die sie damit bestätigen. Sünde ist doch nicht so eine große Sache. Ist nicht so eine große Sache, dass Gott seinen eigenen Sohn schicken muss und der am Kreuz auf Golgatha sterben muss und sein Blut vergießen muss und die ganze Schuld auf ihm liegt und die so groß ist, dass Vater und Sohn voneinander getrennt sind. Dass sie das einzige Mal in der ganzen Geschichte nicht eins sind, nicht mehr beieinander sind. So groß ist die Sünde nicht. Das sagt es letztlich aus. Und damit ist es eine krasse Selbstüberschätzung des Menschen. Und das macht übrigens Ideologien und Religionen aus. Der Mensch überschätzt sich massiv selbst. Diese ganzen Weltrettungsideologien, mit denen wir zu tun haben, sei es irgendeine Klimareligion, sei es die Gesundheitsreligion und viele, viele andere, letztlich auch der Kommunismus und alle anderen, die meinen, wir bauen eine gute Welt, wir bauen letztlich ein Paradies, nämlich mit Menschenwerken. Krasse Selbstüberschätzung des Menschen. Sünde ist klein und gar nicht so ein großes Problem. Da brauchen wir kosmetische Korrektur, da brauchen wir ein bisschen Training, da brauchen wir ein bisschen soziale Anpassung oder sonst was. Und der Mensch, der ist groß und gut und der kann das Gute bewirken und das Gute erkennen, das ist das Bild. Und was ist zugleich das Bild? Christus, unser Werk auf Golgatha, das, was wir im Mahl heute noch, dem wir noch gedenken werden. Das ist klein letztlich. Das ist ja nur ein Baustein zu meiner Rettung. Da kommen ja noch meine Werke drauf, meine Taten und all das Schöne, was ich tue. Ja, was beinhaltet das echte Evangelium? Noch einmal kurze Erinnerung. Die Rechtfertigung aus Glauben aufgrund von Gottes Gnade. Römer 3 ab 21. Da ist kein Rühmen, heißt es dort. Kein Rühmen. Keiner kann sich auf die Schulter klopfen. Keiner sagt, ich habe mich aber gut bekehrt. Sondern wer ein Kind Gottes geworden ist, schaut zurück und sagt, wow, alles hat Gott gemacht. Ja, ich musste kommen, ich wurde gerufen, ich war in Verantwortung. Und jetzt, wo ich denke, jetzt habe ich es getan, das habe ich gut getan, vielleicht denke ich das nach der Bekehrung. Und dann, wenn Gott die erste geistliche Reife schenkt, muss ich erkennen, nee, alleine wäre ich nicht gekommen. Auch wenn ich in Verantwortung war, das ist ungenommen. Aber alleine wäre ich doch da nie hingekommen. Ich habe doch die Sünde geliebt, ich habe die Welt geliebt. Ich habe doch richtig Spaß, wenn es gut gelaufen ist. Und ich wollte das doch gar nicht aufgeben. Aber Gott hat mich tatsächlich gerettet. Es ist nicht nur, dass Gott mir gezeigt hat, kannst du nehmen, wenn du willst, sondern er hat mir auch geholfen, dass ich diesen Weg tatsächlich dann gehen konnte. Wow. Also kein Rühmen. Ich bin nur aus Glauben gerechtfertigt, und zwar Glauben an Jesus, den Christus, den Sohn Gottes, der stellvertretend für meine Sünden gezahlt hat. Und zwar vollständig und einmalig. Das wiederhole ich nicht in einem falschen Abendmahl, wo immer wieder neu geopfert wird, wie es in der katholischen Kirche passiert. Das mache ich nicht. Ich kann keine Werke hinzutun, weil es ist fertig. Das ist das Evangelium. Jesus hat alles getan. Und ich kann nur noch dastehen und staunen und Danke sagen und sagen, ich möchte mein Leben dir hingeben und gebrauche mich, wo du mich gebrauchen willst. Das ist nur eine Antwort. Keine Anzahlung, keine Abzahlung, das ist kein Kredit. Mir ist das Heil nicht erstmal gegeben und dann guckt der Herr mal, ob ich fleißig genug arbeite und überlegt sich dann, ob ich es behalten kann, ob ich Parameter 1 bis 8 erfüllt habe. Dann sind wir nämlich wieder im Gesetz und da hätte ich keine Chance. Keiner wäre im Himmel und würde jemals dorthin kommen. Und das Evangelium, das echte Evangelium, das gute, das wahre Evangelium, beinhaltet die Vollendung durch Jesu Opfer, Hebräer 10, Vers 14, und das Wirken von Gottes Geist in uns. Ohne den Geist würden wir nicht zum Ziel kommen. Würden wir nicht zum Ziel kommen. Wir würden abirren, wie die Galater, wahrscheinlich schon am ersten Tag nach unserer Bekehrung. Und dann immer wieder. Aber Gott gibt seinen Geist in uns. Es ist alles vollständig. Wir werden zum Ziel gebracht. Warum? Weil Gott selbst bei uns eingezogen ist. Wir sind nicht Gott, muss man immer aufpassen. Aber Gott selbst als die Person Gottes, des Geistes, zieht in jeden Gläubigen ein und sorgt dafür, dass wir durchgebracht werden, dass wir zurechtgebracht werden, dass wir wie die Galater innerlich durchgeschüttelt werden und der Geist wirkt an unserem Gewissen, eben auch wenn Brüder wie der Paulus oder der Peter oder der Hans oder der Hermann oder der Fritz uns ermahnen, uns verweisen, Bruder, wo bist du denn unterwegs? Was hat sich bei dir denn eingeschlichen? Kehr um, komm wieder zurück. Und auch dann wirkt der Geist und sagt, nein, lass dein Stolz schweigen, hör ihm zu, prüf das, lass es dir aufzeigen. Er hat dich lieb, das ist nicht dein Feind. Also das echte Evangelium heißt eine Rettung und Rechtfertigung dank Gott, von Gott, durch Gott, zu Gott. Nochmal, Rettung und Rechtfertigung dank Gott, von Gott, durch Gott, zu Gott. Kein Rühmen für den Menschen, nur Lob für Gott. Das bedeutet das echte Evangelium. Dann verstehen wir, dass Paulus es überhaupt nicht leichtfertig sagt, dass das nicht einfach ein Rumgepolter ist, weil er halt so ein deftiger Typ ist. Nein, es ist absolut zutreffend. Die Galater haben sich nicht nur dem falschen Evangelium zugewandt, sondern wie Paulus hier auch durch den Satzbau klar macht, zugleich haben sie sich abgewandt vom echten Evangelium. Und warum ist das die zwingende Konsequenz? Es geht hier, wie gesagt, nicht um irgendwelche Geschmacksfragen, nicht um Meinungen oder persönliche Ansichten, aber nur das eine, nur das echte Evangelium rettet uns vor Gericht und Hölle. Titus 3,5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Oder Galater 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe. Also, nur das Echte rettet uns vor Gericht und Hölle. Und nur das Echte macht uns zu Kindern Gottes. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Da steht übrigens, Gott hat euch adoptiert, wenn wir es ganz genau übersetzen. Gott hat euch in seinen Haushalt, in seine Familie hinein adoptiert, rechtswirksam abgeschlossen, final. Und das echte Evangelium, wenn wir es wirklich annehmen, wenn wir ihm glauben, lässt den Heiligen Geist in uns wohnen, der uns verändert. 1. Korinther 6 heißt es, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Warum? Weil Gott ist eingezogen bei euch. Doch wer sich dem falschen Evangelium zuwendet, muss sich zwingend vom echten Evangelium abwenden. Das geht eben nicht gleichzeitig, weil es völlig entgegengesetzt ist. Ich kann nicht gleichzeitig nach links und nach rechts laufen. Wir können uns das auch ganz praktisch anders vorstellen. Wenn rechts und links neben dir jemand steht und Personen auf der linken und auf der rechten Seite, jetzt seitenverkehrt für euch, aber das ist nicht entscheidend, sind völlig unterschiedliche Personen. Vom Typ, vom Charakter, vom Aussehen, in ihrem Denken, ihrer Ausrichtung. Wenn du dich dem auf der einen Seite zuwendest, wendest du dich automatisch dem anderen ab. Geht gar nicht anders. Wenn alle stehen bleiben und du drehst dich nur, kriegt der hier den Rücken. Oder umgekehrt, der hier kriegt den Rücken. Und das ist genau das Prinzip, was Paulus hier deutlich macht. Wenn du dich dem Echten zuwendest, zeigst du dem falschen Evangelium die kalte Schulter. Aber auch umgekehrt. Wendest du dich dem falschen Evangelium zu, oder einem falschen Evangelium, zeigst du dem echten Evangelium die kalte Schulter in aller Konsequenz. Das ist hier die große Gefahr. Wir wenden uns ab, so oder so. Es geht gar nicht anders. Und Jesus sagt, Matthäus 6, das kennen wir, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist ja ein anderes Thema, aber es ist genau das gleiche Prinzip. Wenn Gott dein Herr ist, kannst du nicht zugleich der Gier nach weltlichem Reichtum anhängen. Also, wer ist dein Herr? Welchem Evangelium vertraust du nun wirklich? Wo liegt dein erstes und dein letztes Vertrauen? Das ist hier die Kernfrage. Bei den Galatern ist hier die Frage und bei uns ist auch die Frage, was rettet dich? Wo ist deine Hoffnung? Und nochmal, das ist etwas, was wir immer wieder nachprüfen müssen. Sie hatten das echte Evangelium angenommen und sie haben sich umgekehrt, abgekehrt und setzen jetzt ihre Hoffnung worauf? Letztlich auf sich selber. Wenn ich auf meine Werke baue, bei der Rettung, dann glaube ich vor allem an mich selber. Weil wenn ich ein realistisches, biblisches Selbstbild habe, also wenn ich in den Spiegel der Bibel gucke, sage ich, oh, der Typ bringt dich auf keinen Fall in den Himmel. Auf gar keinen Fall. Auf den würde ich mich keine 30 Sekunden verlassen, wenn es um eine Ewigkeitsfrage geht. Auf jeden Fall nicht final. Wenn es an dem hängt, den ich dort im Spiegel sehe, bin ich verloren. Das ist eine realistische Einschätzung. Wenn wir Römer 3 lesen, ab Vers 10, genau das sagt die Bibel über uns. Wir wollen Gott nicht, wir sind unfähig dazu, wir haben ja auch gar kein Interesse, wir laufen gerne weg, wir spucken Gott ins Angesicht und haben Freude an dem Bösen. Das sagt ungefähr Römer 3 ab Vers 10. Und Paulus geht hier noch einen Schritt weiter, oder ja, weiter nicht, ergänzt das Ganze noch. Er sagt, wenn ihr euch von dem Evangelium abwendet, und das habt ihr, wendet ihr euch auch von mir ab, auch von dem Verkünder des Evangeliums. Denn diese gute Nachricht, die echte gute Nachricht, ist der Kern von dem, was Paulus ihnen offenbart hat. Es ist das zentrale Werk, und das kommt nicht aus seinem Willen, es sind nicht seine Ideen, und das führt er dann in dem Folgetext, also ab Vers 11, sehr ausführlich aus, könnt ihr mal nachstudieren, aber es ist seine Botschaft, er ist der zentrale Briefträger für diesen wichtigen Brief des Evangeliums, für die Heiden auf jeden Fall. Und er sagt, wer sich jetzt dem falschen Evangelium zuwendet, indem er sich der Gesetzlichkeit zuwendet, der wendet sich ab vom lebendigen Gott. Und das ist letztlich die finale Katastrophe. Schlimmste ist nicht, dass sie von Paulus abgewandt haben. Das ist nur schlimm, weil er halt dieser Briefträger der Wahrheit ist, dieser Postbote. Aber die große Katastrophe ist, sie haben sich letztlich von Gott abgewendet. Und darum so krass ernste Worte, deshalb so eine scharfe Ermahnung. Es geht hier um Leben und Tod. Darum geht es. Nicht um Details, nicht um Tradition, nicht um Geschmack. Es geht um Leben und Tod. Und zwar nicht nur bei den Galatern, bei jedem, der sich so verirren lässt und verwirren lässt. Ich lese mal Römer 3, ab Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist wichtig. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das ist das echte Evangelium. Woher kommt das? Was ist die Herkunft? Das ist Punkt 2. Punkt 1 war jetzt sehr ausführlich. Die anderen drei sind nicht so lang. So schon mal zu viel zu eurem Trost. Aber bald ist ja Alexander Seibel hier, der die Gabe der Länge hat. Sehen wir schon mal als Training. Nein, wir wollen uns trotzdem sputen hier. Paulus fährt fort und sagt, wo es doch kein anderes gibt, also kein anderes Evangelium gibt. Was meint er hier? ist so ein anderes Evangelium, jetzt gibt es doch keins. Diesmal steht hier nicht heteros für anderes, also völlig verschieden, sondern allos. Ich hatte das Bild mit den vier Männern, ne? Der kurze, der lange, der breite und der schmale. Die sind allos, könnte man sagen. Die sind ähnlich, aber nicht gleich. Das meint er hier. Also er sagt, es gibt kein vergleichbares Evangelium. Das sagt er damit. Es gibt völlig andere Pseudo-Evangelien. Ja, das gibt es. Aber es gibt keine gute Botschaft, keine Freudenbotschaft, die damit irgendwie vergleichbar ist. Und dann gibt er eine ganz wichtige Information über die Herkunft falscher Evangelien. Er sagt, es gibt einige, die die Galater verwirren und das echte Evangelium umkehren. Es sind also Menschen am Werk, die das Wissen und den Glauben der Galater verwirren. Und wessen Profil ist das? Nochmal, verwirren, durcheinander bringen? Der Teufel. Das ist sozusagen die Visitenkarte des Teufels. Guten Tag, ich bin der Durcheinanderbringer. Hat wahrscheinlich die judaistischen Irrlehrer nicht dabei, sonst wäre es den Galatern sicher aufgefallen. Wahrscheinlich hatten diese Irrlehrer das auch nicht in dem Bewusstsein gemacht, dass sie dem Teufel dienen. Da dürfen wir auch mal von ausgehen. Haben sie aber. Der Teufel gebraucht diese Irrlehrer, und er gebraucht auch heute Irrlehrer, in krasser Art und Weise, und bringt durcheinander. Gott schenkt mit seinem Wort, sein Wort wird im Griechischen bezeichnet als Logos. Und Logos heißt nicht nur Schrift und Lehre, sondern auch Ordnung. Gott schafft Ordnung. In Ordnung hat er erschaffen und er schafft bei uns Ordnung in unserem chaotischen Leben, im chaotischen Denken, schafft er echte Ordnung. Und Satan will alles durcheinander bringen. Und der Begriff, der hier für Umkehren gebraucht wird, also sie wurden umgekehrt von den Irrlehrern, der meint verkehren oder in sein Gegenteil verwandeln. Und das bedeutet, und jetzt wird es ja nochmal spannend, dass durch das Hinzufügen vom Evangelium, also wenn etwas zum Evangelium hinzugefügt wird, Christus und der Glaube und Punkt, 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 was auch immer letztlich, dass dadurch das Evangelium nicht nur verleugnet wird, sondern es wird vernichtet. Es wird zerstört, es wird geschreddert, es wird niedergebrannt. Jetzt können wir viele, viele Bilder dafür einsetzen, aber genau das meint es halt. Gottes rettende Botschaft wird zerstört. Und die Instanz dahinter ist immer der Teufel, immer der Satan. Der benutzt Menschen ganz unterschiedlicher Art dafür, mit ihren eigenen Interessen. Zum Beispiel hier die Judaisten mit ihrem religiösen System. Sie wollten die Sekte der Christen aufweichen und judaisieren, so könnte man das sagen. Also sozusagen zurückholen in den Schoß des Tempels, könnte man damals noch sagen, der Tempelreligion. Das sind Leute, die haben ein Eigeninteresse, dass sie ihre Kultur durchsetzen wollen in der Christenheit. Ihre Tradition so hoch hängen, dass sie Menschen zu einer Tradition bekehren wollen. Und Satan freut sich und sagt, super, da habe ich eine offene Tür, die kann ich super gebrauchen, um gleich das Evangelium kaputt zu machen bei denen. Kurz gesagt, Menschen mit menschlichen Motiven werden vom Teufel gebraucht, um ein Anti-Evangelium zu verbreiten, ein Pseudo-Evangelium. Und vergleichbar mit dem Antichristen, den Satan dann im Finale der Geschichte benutzen wird. Also wirklich ernste Sache. Und jetzt in Punkt 3, die Frage der Autorität, Verse 8 und 9, wird Paulus noch deutlicher als in den ersten drei Versen, kann man sich ja kaum vorstellen, wenn wir es nicht schon gelesen hätten. Und das hat einen guten Grund. Er hat jetzt die Herkunft des falschen Evangeliums erklärt und er warnt jetzt in ganz deutlicher Weise davor, dem falschen Evangelium Autorität zu geben, weil die Verkündiger möglicherweise, also die Verkündiger des falschen Evangeliums, ja so einen guten Ruf haben bei ihnen. Oder einen Vertrauensvorschuss mitbringen. Oder bisher Autoritätspersonen waren. Vielleicht geht es euch ähnlich. Ich erlebe es so oft, dass Christen wirklich krassen Irrlehren verfallen sind und sich dann berufen, aber das hat doch Bruder Sohn so gepredigt. Und der hat ja auch so ein starkes Zeugnis und der hat doch da auch missioniert und der hat dieses tolle Buch geschrieben und der hat doch dieses Missionswerk damit geleitet oder diese Gemeinde oder... Ja und? Haben wir jetzt ein neues Papsttum oder was? Ist doch gut, wenn wir Brüder haben, denen wir grundsätzlich vertrauen können, aber wenn wir aufhören zu prüfen, dann sollten wir vielleicht erstmal gar keinen mehr zuhören und erstmal nur noch Bibel lesen. Weil dann kommen wir nämlich drauf, dass wir alles prüfen müssen. Und wenn wir einen Verkündiger haben, der jede Woche in den letzten 20 Jahren auf der Kanzel war und gut gepredigt hat, wenn wir dann nicht mehr prüfen, dann tun wir nicht Gottes Willen. Das ist richtig gefährlich. Denn jeder kann sich verirren. Also ich verirre mich als gestandener Christ, was ich jetzt nicht von mir behaupten will, obwohl ich es hoffe, aber verirre ich mich nicht mehr so leicht und predige ein anderes Evangelium so aus Versehen. Da muss schon einiges passiert sein. Wenn ich eine gewisse geistliche Reife schon erhalten durfte, bekommen durfte vom Herrn, dann rutscht mir das nicht aus. Aber jeder Verkündiger muss geprüft werden und das braucht auch jeder Verkündiger, die Prüfung durch die Zuhörer. Denn kein Verkündiger ist der Heilige Geist in Reinform. Und keiner von uns ist in dem Sinne biblisch geprüft, dass unsere Predigten hier in der Bibel stehen, 1:1, und von Gott autorisiert sind. Also prüfen, prüfen, prüfen. Das ist eine große Falle. Natürlich gibt es einen Vertrauensvorschuss, wenn wir Brüder vielleicht schon jahrelang gehört haben oder andere für sie sagen, bürgen und sagen, ja, ich empfehle euch den Bruder, das ist gut. Natürlich soll man nicht gleich sagen, nee, mal gucken, ob davon irgendwas richtig ist. Aber prüfen müssen wir noch immer. Und selbst wo wir im kleinen Kreis, im Hauskreis eine Bibelarbeit machen, wir müssen uns immer prüfen. Nicht um die Fehler des anderen zu finden, sondern um Gottes Wahrheit im Blick zu haben und reinzuhalten und aufeinander aufzupassen. Auch Zuhörer tragen Verantwortung für ihre Prediger. Das wissen wir, das ist kein Entertainment-Angebot, wo jemand mit der Gitarre vielleicht sitzt und dann klatsche ich und ob der jetzt gut oder schlecht gespielt hat, dann beschwere ich mich vielleicht über den Eintrittspreis. Das ist ein ganz anderes Konzept in einer Gemeinde. Gottesdienst ist Miteinander und auch bei der Predigt ist es ein Miteinander. Ganz wichtig. Aber das ist hier eine große Falle. Da kommen die Judaisten und sind alterwürdige Lehrer und haben sich am Tempel schon gelehrt und können auch aufzeigen, wir waren auch schon in anderen Gemeinden und wurden dort mit offenen Armen aufgenommen. Und das Problem ist, dass sie scheinbar die Prüfung ausgeschaltet haben. Das scheint hier so zu sein. Und er sagt es so deutlich, Paulus sagte, dass sogar wenn er selbst oder ein himmlischer Bote, also ein Engel, etwas anderes ihm bringt als das ursprüngliche Evangelium. Wer auch immer es sei, der Verkündiger sei verflucht und schließt sich selbst mit ein. Wenn ich mal so weit kommen sollte, dass ich euch hier was anderes predige als Evangelium, dann sei auch ich verflucht. Und das zeigt, dass es ihm nicht um ihn selbst geht. Das unterstreicht er hier nochmal. Es geht nicht darum, dass ihr Pauliner seid. Hauptsache, alle sind Pauliner. Dann sind wir wieder bei den Traditionen. Einfallstor für den Teufel, wenn ich das so hochhängen würde, dass sie meiner Parteiung anhängen. Nein, darum geht es nicht. Und der Begriff verflucht geht auf einen hebräischen Begriff zurück. Der ist, ich kann kein Hebräisch, ich hoffe, ich kann das richtig sprechen. Cherem. Und der meint so etwas wie der Vernichtung und dem Verderben geweiht. Also derjenige, der ein anderes Evangelium bringt, sei der Vernichtung und dem Verderben geweiht. Eine sehr deutliche Aussage. Wer ein solches Anti-Evangelium verkündigt, ist dem Verderben geweiht und dem dürfen Christen keine Lehrautorität mehr einräumen. Also jeder, der nicht das Evangelium vom Glauben und Gnade verkündigt, sondern ein Erlangen des Heils verbindet mit guten Taten, mit Mitgliedschaft in irgendeiner bestimmten Gemeinde, die einzig richtige ist, jeder, der verkündigt, dass das Einhalten menschlicher Regeln für dein Heil notwendig ist. Oder auch, der sagt, für das Heil notwendig ist eine bestimmte Taufform, eine bestimmte Abendmahlsform oder ist ein Zungenreden notwendig oder bestimmte Rituale notwendig oder, wir können eine lange Liste machen. Wer das verkündigt, der sei verflucht. Harte, aber klare Worte. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist die Ausrichtung, das ist auch der letzte Vers, Vers 10. Im letzten Teil dieses Abschnitts erklärt der Apostel Paulus, warum er so hart und so deutlich ermahnt. Weil er Gott liebt, weil er Gott gefallen will, darum geht es ihm. Er will sein Reden und seine Bewertung und seine Taten und sein ganzes Leben ausrichten am dreieinigen Gott allein. Und was nimmt er dafür in Kauf? Das betont er ja nochmal. Er macht sich bei den Menschen unbeliebt. Also nicht sein Ziel, aber es nimmt er in Kauf. Er nimmt in Kauf, dass die Menschen ihn nicht gut finden, ihn nicht so toll finden. Und der Gegenentwurf, das sind die Verkündiger der Gesetzlichkeit. Und warum? Weil sie sich am Menschen orientieren und weil sie Menschen gefallen wollen. Und wenn sie sagen, ja, das Gesetz ist doch Sklaverei. Ja, aber ist ja so menschlich attraktive Sklaverei. Das ist eine Lehre, die den Menschen gebracht wird, die sagt, du kannst stark genug sein, um deine Rettung zu bewirken. Das sagt es mir. Und damit spielt es mit meinem Stolz. Ich bin stark genug, um mir mein Heil zu erarbeiten. Das heißt, letztlich, wenn ich das echte Evangelium kenne, sage ich damit, ich bin so stark wie Jesu Opfer am Kreuz. Aber es befriedigt meinen Stolz. Das Evangelium, man sagt, du kommst mit leeren Händen. Du hast nichts zu bringen, überhaupt nichts zu bringen. Du kannst nur die Waffen strecken und sagen, ich habe dich nötig und ich brauche dich und bitte errette mich. Das demütigt den Menschen maximal. Und deshalb möchte natürlich Mensch auch auf keinen Fall das Evangelium haben. Wolfgang Bühne hat das mal in krasser Art und Weise ausgedrückt, deshalb wage ich es hier zu zitieren. Das Evangelium ist wie ein Brechmittel. Das nimmt man nur ein, wenn man verstanden hat, dass man sich vergiftet hat. Wenn man nicht verstanden hat, dass man sich vergiftet hat, würde man das nicht einnehmen. Also es ist ein unschönes Bild, aber es ist sehr zutreffend, würde ich sagen. Genauso ist es. Und andersrum, das hier ist wie Coca-Cola und Sahnepudding noch daneben und ein dickes Schnitzel. Das entspricht unserem Fleisch. Das muss man uns nicht schmackhaft machen. Dann sagst du, ja, das gefällt mir. Ich kann was tun. Ich bin der starke Typ. Ich kann jetzt üben und dann kann ich triumphieren über die Sünde. Oh. Was der Bibel nach nur Gott selbst durch seinen eingeborenen Sohn vollbringen konnte, das kannst du selber tun. Das ist die Antithese zu Römer 3. Der Mensch ist gut genug und kann sich geistlich rühmen. Da sehen wir, wie unbiblisch das Ganze ist. Das echte Evangelium, wie gesagt, schmeichelt uns überhaupt nicht. Wir sind völlig verdorben, wir sind tot in Sünden, wir sind absolut unfähig und unwillig, nach Gott zu fragen und erst recht ihm zu gefallen, seinen Willen zu tun. Wollen wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Das sagt die Bibel. Wow. Und wir sind angewiesen und wir sind abhängig vom Herrn. Und wir dürfen uns nicht auf uns verlassen, nicht auf andere Menschen verlassen, wo es um das Heil geht, sondern nur auf Gott allein. Nicht vorzuweisen. Er selbst wirkt es in uns. Und selbst als Gerettete mit Heiligem Geist sündigen wir noch und verfallen in alte Muster. Ja, der alte Adam kommt raus, wir kämpfen mit dem Fleisch. Aber was unsere Heiligung und unsere Vollendung betrifft, müssten wir völlig hoffnungslos sein, wenn wir auf uns selber bauen. Das gefällt uns nicht, ganz klar. Und deshalb sind die gesetzlichen Irrlehrer auch gerne gehört. Weil der alte Adam, das Vieh, kann schwimmen. Wir sollen täglich ersaufen, aber es kann trotzdem schwimmen. Und er meldet sich immer wieder zu Wort. Und wenn wir dann nicht achtsam sind und die Irrlehrer vor der Tür stehen, oh, nur brauche ich ja mein Smartphone anmachen, einmal YouTube anklicken, schon haben wir sie alle, dann braucht man gar nicht hier durch die Türe kommen, dann wird es richtig gefährlich. Dass Gott ganz groß gemacht wird und der Mensch realistisch dargestellt wird als unfähig, klein und bösartig, wenn er auf sich selbst zurückgeworfen ist, das gefällt uns nicht. Und jedes Gegenkonzept, was dann auch noch fromm klingt, kann eine Versuchung für uns sein. Das müssen wir uns klar machen. Das sind nicht, ja, die blöden Galater, die sind wohl auch nicht besonders reif im Glauben. Das kann uns ja nicht passieren. Herzlich willkommen, Widersacher. Wir haben dir gerade die Tür aufgemacht. Weil wir schaffen es ja, wir fallen auf sowas ja nicht rein, ne? Das sind ja die anderen da draußen, in den liberalen Gemeinden und in den gesetzlichen Gemeinden, die es ja noch nicht kapiert haben. Aber wir bibeltreuen, frommen, die kleine Schar, uns kann das nicht passieren. Oh, große, große Vorsicht. Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Die Vertreter des falschen Evangeliums, die machen sich halt beliebt, weil sie mit dem Kern der Sünde spielen, nämlich mit der Selbstliebe, die im Gegensatz steht zu Gottes Liebe. Die Selbstliebe, die unser böses Herz bestätigt. Ja, so schlecht bist du nicht. Du bist ein bisschen schlecht geprägt, bist ein bisschen desorientiert, aber eigentlich bist du ja gar nicht so böse. Die Verkündiger des wahren Evangeliums, auf das Christen seit 2000 Jahren ihr Leben und Sterben bauen. Als solche machen wir uns unbeliebt, wie Paulus sich auch unbeliebt gemacht hat, weil wir damit Gott groß machen und den Menschen als niedrig aufzeigen, bestätigen. Ja, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und zugleich eine, die alle religiösen und weltanschaulichen Lügen vom guten Menschen komplett zerstört. Wenn wir der Bibel glauben, können wir allen Weltanschauungen, allen Religionen nicht mehr glauben. Geht nicht mehr. Weil die zeigen den Menschen als gut genug noch irgendwie da, wenn er das und das tut, einhält oder sonst was. Das ist immer das gesetzliche System. Ja, rette das Klima, rette die Welt vor schrecklichen Infektionen. Wenn du den Arm frei machst, dann bist du richtig toll. Wenn du mitmarschierst in der kommunistischen Partei oder von mir aus mit dem braunen Hemd, dann schaffst du was. Dann bewirkst du was. Aber nein. Darum kommt die Botschaft vom Kreuz, bekommt die so einen Gegenwind. Darum ist sie so anstößig, darum ist sie so skandalös. Rettung ist ja nicht skandalös. Aber das, was über den Menschen gezeigt wird, was über Gott gezeigt wird, ist für den natürlichen Menschen ein Riesenskandal. Also, wir brauchen nicht auf Applaus zu warten, wenn wir das Evangelium verkünden. Wir brauchen nicht auf Lob zu warten, wenn wir das Evangelium verkünden. Das sollte die absolute Ausnahme sein. Und wenn wir dauernd Lob und Schulterklopfen dafür kriegen, wenn wir das klare Evangelium weitergeben, dann sollten wir uns fragen, ob wir es wirklich korrekt weitergegeben haben oder ob wir ganz wichtige Teile weggelassen haben vielleicht. Und wenn wir immer noch dazu kommen, dass wir es richtig weitergegeben haben, dann dürfen wir uns freuen und sagen, danke Herr, dass du mich auch ermutigst, dass ich mal wirklich eine gute Rückmeldung auch kriege und nicht immer nur Schläge und Schimpf und dass ich weggejagt werde. Aber das ist eigentlich der Normalfall. Aber wir dürfen zugleich auch wissen, wie gesagt, wenn wir abgelehnt und weggejagt werden, weil wir es klar verkündigen, dürfen wir gewiss sein, dass dieses echte Evangelium von Kreuz und Gnade Verlorene retten und Tote lebendig machen kann. Also nicht wir, aber Christus selbst. Und wie heißt es im Römerbrief? Der Glaube kommt aus der Verkündigung oder aus Predigt, also letztlich der Erklärung des Evangeliums. Daher kommt der Glaube. Und woher kommt die Erklärung? Natürlich aus dem echten Evangelium, kommt aus der Bibel. Er erklärt den Menschen die Bibel mit ihrem Kern, mit dem Mittelpunkt in Christus und im Evangelium. Und das gebraucht Gott, um Tote lebendig zu machen. Und in diesem Sinn sagt Paulus auch im Römerbrief 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Amen. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Text der Schrift, für diesen Galaterbrief und auch für diesen Abschnitt, den wir jetzt studieren durften. Und Herr, vielen Dank, dass Paulus so um die Galater gerungen hat, dass er so Klartext geredet hat, dass er sich sicher auch sehr unbeliebt damit gemacht hat. Aber danke, dass ihm das nicht so wichtig war, was die Menschen denken, sondern dass dein Wille ihm so wichtig war. Und bitte hilf, dass das bei uns auch immer mehr so wird, dass wir immer mehr Menschenfurcht ablegen, dass wir bereit sind, alles zu prüfen an deinem Wort und dass wir bereit sind, dein Evangelium zu verteidigen. In unserem eigenen Denken, in unserem Leben und bei unseren Geschwistern, bei unseren Brüdern und Schwestern, dass wir bereit sind, einander zu ermahnen, zu korrigieren und aufzuzeigen und anhand der Bibel zu erklären, was das wahre Evangelium ist und was das Scheinevangelium ist, an dem Satan nur Freude hat. Und Herr, bitte gebrauche die Verkündigung deines Evangeliums in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Städten und Dörfern, auf unseren Arbeitsplätzen, in der Schule, dass Menschen es wirklich annehmen, das, was so unattraktiv menschlich ist. Aber Herr, wirke an den Menschen, denen wir es weitersagen, dass sie erkennen, dass sie vergiftet sind und dass sie Rettung brauchen und dass sie selbst nicht gut genug sind, um Frieden mit dem Heiligen und gerechten Gott zu haben. Und dass sie zugleich aber verstehen, dass der Himmel offen steht, wo sie die Realität anerkennen und sich in deine Arme stürzen und sich auf deinen Sohn voll und ganz verlassen wollen. Und Herr, bitte erinnere uns immer wieder daran, wenn wir in Gedanken oder im Reden oder in Taten davon abschweifen, Herr. Hilf, dass wir gut aufeinander Acht haben und schenke noch, dass tote Menschen um uns herum lebendig werden durch die Verkündigung deiner guten Nachricht. Amen.